Recruitment on the Road. Der Staffing-Podcast von ABSCO Deutschland. Hallo und herzlich willkommen. Heute stelle ich dir wieder eine top spannende Persönlichkeit vor. Und zwar Robert Bujan ist Executive Director von Randstad Professional ohne S. Ich bin Legastheniker, ich mache immer diesen S-Fehler. Also Randstad Professional, ehemals Gulp. Kennen wir natürlich alle, wir White Collar Staffer. Gulp ist eine etablierte Marke gewesen, die von Randstad gekauft wurde. Ich möchte herausfinden, wo Robert herkommt, was er gerade macht und vor allen Dingen, was er bei Randstad Professional noch so alles vorhat. Steige ein, lehne dich zurück und lass dich inspirieren. Robert ist in Tampa, Florida, USA geboren und aufgewachsen. Da seine Mutter Deutsche ist und sein Vater für den amerikanischen Staat gearbeitet hat, ist er 2000 nach Deutschland gekommen, vor 25 Jahren, Vierteljahrhundert. Seine Schulausbildung hat er auf der American High School und der American University am Campus in Mannheim absolviert. Wusste ich gar nicht, dass es eine amerikanische University in Mannheim gibt, obwohl ich ein Hayes-Gewächs bin, sollte man eigentlich mitbekommen. Und seine Vertriebsleidenschaft hat er im Studentenjob im Strukturvertrieb bei der Hamburg-Mannheimer kennengelernt. Nach der Uni hat er englischsprachige Jobanzeigen gesucht und diese bei Computer Futures gefunden, wo er ein Interview mit dem sehr bekannten Alex Gerritsen in Frankfurt am Main hatte, wo es dann auch ganz schnell ging, wie immer in unserem Business, und schon ist er bei Contracting gestartet. Dann wurde er aber schnell von Gulp abgeworben und ist dort in 12 Jahren bis zur Vertriebsleitung aufgestiegen. Und mit dem Kauf von Gulp durch Randstad ist er in 2020 zur Randstad Sourceright mit einer internationalen Managementrolle durchgestartet. Und in 2022 hat Richard Eger ihn angerufen, um bei Randstad Professionals bei der Transformation zu helfen. Randstad Professionals ist heutzutage schwerpunktmäßig in den Bereichen IT Engineering und Talent Solutions unterwegs. Quasi in meiner Sprache der White Collar Arm des Blue-Collar-Konzerns. Verzeih mir die Aussage.
Alles gut, alles gut.
Ich verfolge Randstad und die Entwicklung der Zahlen sehr genau. Randstad ist definitiv einer der Platzhirsche in der Branche. Ja, die machen sehr viel richtig, aber vielleicht auch einiges falsch. Und beides möchte ich heute von Robert rausfinden. Und gerade dieses Spannungsfeld zwischen Blue-Collar und White-Collar, das ist das, was mich sehr interessiert, wie er auf Fachkräftemangel und Automatisierung und KI reagiert. Und ja, ich höre über Randstad sehr viel auf dem Markt. In der Schweiz so ziemlich alle MSP-Deals gewonnen, die es zu gewinnen gibt. Aber ich gucke ja auch immer in meinen Newsletter auf die Quartalszahlen und die Jahreszahlen. In 2024 definitiv unter Druck gekommen mit 45% Verlust zum Vorjahr. Also das ist sicherlich eine spannende Zeit, die ihr habt, eine Transformation, die ihr dadurch geht. Und deswegen freut es mich, dass du zu mir im Podcast gekommen bist, Robert, und mir und den Zuhörenden erzählst, was Randstad ausmacht und vor allen Dingen, was du da jetzt und in der Zukunft noch umsetzen willst. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, André. Ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Und ja, an erster Stelle gerne Rob, so Rob. Nennen mich alle, die mich gut kennen, auch im Unternehmen. Schauen wir mal, wie heute unser Interview wird, und entweder bleiben wir beim Rob am Ende oder Robert.
Okay, I thought I'm gonna say Rob from now, but ich spaß mir, du kannst es mir dann am Ende sagen.
Aber bis jetzt läuft's gut.
Ob ich qualifiziert bin, Rob zu sagen. Alright, Rob, ich höre so ein bisschen nicht viel. Oh, jetzt habe ich Rob gesagt. Robert, ich höre so viel, nicht viel, aber ein bisschen den Mannheimer Dialekt durch. Als Hessianer habe ich ehemaliger Hessianer habe ich ein Ohr dazu. Ich habe es ja schon angedeutet, Alex Gerritsen, erzähl uns nochmal ganz kurz, wie dein Start in der Branche war.
Ja, gerne. Und zur Korrektur, ich war ein bisschen früher in Deutschland als 2000. Sorry, da habe ich dir eine falsche Info zu. Da siehst du, wie lange ich schon hier bin. Ja. Und ja, Mannheimer Dialekt, spannend. Deutsch ist meine zweite Sprache, und dann entwickelt sich vielleicht ein Dialekt, ich weiß es nicht. Kurz Start in die Branche. Also ich habe tatsächlich zu dem Zeitpunkt einen English-Speaking-Job gesucht. Ja. Deutsch war noch nicht so in Schriftform gut und habe dann eine englische Nuance, also eine Anzeige gesehen. Und das war dann Computer Futures. Und dann war mein Interview auf Englisch, das war alles super. Und dann habe ich irgendwann mit Alex verstanden, Moment, du musst diesen Hörer in die Hand nehmen und du rufst ganz Frankfurt an nach SAP-Projekten. Das war so mein Start in die Branche. Also das war so wie bei jedem anderen auch wahrscheinlich so ein bisschen durch Zufall, nicht zu wissen, was du genau da machst, bis du die ersten Wochen Trainings hattest. Und ich muss auch sagen, bei Computer Futures, das Trainingsangebot, das war super. Also wirklich von A bis Z, wie du da aufgebaut wirst, innerhalb kürzester Zeit, hat mich damals sehr geprägt.
Gut. Es gibt ja Computer Futures, Huxley, helf mir, Progressive und das vierte war?
Soll ich jetzt Werbung für die machen?
Nee. Ist ja deine Vergangenheit. was ich eigentlich fragen wollte, wenn ich heute die Führungsstruktur bei S3 ansehe, sind sehr viel Computer Futures Leute da, gell?
Ja, das ist halt IT, ist natürlich ein Mainland oder ein Mainstream Skill.
Ja.
Genau, die meisten waren zu dem Zeitpunkt und bis heute in diesem Bereich Computer Futures.
Würdest du sagen, es hat ein Skill gelegen oder hat Computer Futures irgendwas anders gemacht in der Gruppe? Weil du bist ja auch Top-Manager geworden. Also irgendwas muss ja Computer Futures richtiger gemacht haben als Huxley jetzt beispielsweise.
Würde ich nicht so sagen, weil ich sehe, dass ehemalige Manager von Computer Futures auch rübergewechselt sind in den anderen Bereichen. Also wirklich Top-Manager. Also ich würde sagen, die DNA oder die Kultur dort ist schon weitestgehend gefestigt. Aber ich denke, es liegt einfach, wie gesagt, Computer Futures hat halt, ne, wie in allen anderen Competitor, siehst du, dass der Großteil IT einfach ist.
Mhm. Okay, wobei IT ja gerade einer der Skills ist, die im Moment am meisten unter Druck ist, gell?
Ja, das hat mit der aktuellen wirtschaftlichen Situation zu tun, das sehen wir. Ich glaube, ich habe das von dir gesehen, eine Studie, wo man gesehen hat, die Non-IT-Skills sind aktuell am stärksten wachsenden, sagt man das so,
ja, André? Ja, genau, ja, am stärksten wachsenden. Jetzt eine ganz interessante Karriere. Ich als Hessianer, Gulb, ich weiß nicht, welches Jahr das war, aber irgendwann, 2006 oder 2007, welches Jahr war das? Früher hat jeder mit Gulb zusammengearbeitet, dann aber irgendwann hieß es, Gulb wird jetzt eine eigene Personaldienstleistung und dann hat keiner mehr mit Gulb zusammenarbeiten dürfen. Und Ertan und Kollegen haben natürlich einen super Job gemacht. Wie war es bei Gulb zu arbeiten und für dich jetzt persönlich und wie war dann dieser Change-Prozess zu Randstad? Erzähl mal ein bisschen Schwank, ich glaube, das interessiert die meisten. Weil wir alle Gulb kennen, aber sehr wenig Randstad kennen, also ich zumindest.
Ja, Gulb ist eine innovative Plattform, also 1996 gegründet, 98 dann live gegangen mit der Idee, den Recruiting-Prozess für Freelancing zu Projekten zu digitalisieren. Und
Vorreiter eigentlich.
Wirklich top, also Vorreiter. Und muss ich jetzt einfach sagen, weil wir in München sind, ich freue mich immer in München zu sein, hier hat alles auch begonnen. Ja? Unsere zwei Gründer damals, Andy, Charlie, kommen aus München, unsere Zentrale war hier jahrelang in München.
Ja. Wer ist das? Ich kenne den nicht, Andy und Charlie.
Das sind die Gründer, die 2007 dann letztlich Gulb an Randstad verkauft haben.
2007 war es.
Genau. War dann mit einem Buyout, wo sie dann noch ein paar Jahre on board geblieben sind und dann 2012, glaube ich, sind die dann komplett raus.
Okay.
Beziehungsweise so zwischen 10 und 12, das kriege ich nicht mehr ganz.
Sind die noch in der Branche, Andy und Charlie, oder sind die Pensionäre geworden?
Die sind, soweit ich weiß, Pensionäre. Also ich sehe sie nicht mehr in der Branche. Ja, haben sie gut gemacht, haben sie gut aufgebaut, wirklich innovativ Geist gezeigt. Und als ich bei Computer Futures war, das war ja so mein erster Kontaktpunkt zu Gulb. Wir haben ganz viel Recruiting auf gulb.de gemacht und da kamen echt top Resonanzen.
Klar,
und
ich auch,
dachte irgendwann so, Mensch, warum kannst du nicht da direkt arbeiten? Weil ich gesehen habe, dass die genau zu diesem Zeitpunkt, hast du recht, André, haben die angefangen, ihren eigenen Vertrieb aufzubauen.
Das war 2007 eigentlich, gell?
Genau, es war 2004 sind sie gestartet, so mit München und Köln. Und dann 2006 kam, wie du gesagt hast, Ertan, so einer meiner ersten Chefs, dann in Frankfurt mit dem Aufbau.
Mhm.
Und da bin ich gewechselt, weil ich dachte, wenn ich direkt an diese Plattform
gebunden bin. Klar, geh zur Quelle, gell?
Ja, geh zur Quelle. Und klar, dass die Mitbewerber gesagt haben, da füttern wir diese Datenbank nicht mehr von außen, wenn sie auch selber Vertrieb machen oder Personaldienstleistungen anbieten, für mich nachvollziehbar.
Das ist so ein Aha-Erlebnis. Ich sitze ja in meinem Podcast und interview interessante Persönlichkeiten und stelle immer fest, warum bin ich selbst nicht auf die Idee gekommen? Ja? Warum war ich selbst nicht so schlau? Es wurde das System abgeschalten und dann hätte ich mir auch denken können, jetzt gehe ich zu Gulb, gehe ich zur Quelle. Aber ich war halt der typische Hessianer und habe gesagt, diese bösen Gulb-Leute, die haben uns beschissen und jetzt arbeiten wir mit denen nicht mehr. Ja, also siehst du, da hast du was besser gemacht als ich.
Naja, ich glaube, wir sind beide, haben uns gut entwickelt und haben sehr viel Erfahrung gesammelt. Ich sehe auch die Branche als eins, ja, da können wir gleich nochmal
sprechen. Ja, da kommen wir drauf.
Wie wir über die Branche sichten. Aber ja, Gulb zu Randstad, das war auch jahrelang ein Phänomen bei Randstad, dass Randstad uns nicht verstanden hat im Sinne von, was wir machen. Da haben sie immer gesagt, don't touch Gulb, jahrelang. Also die haben uns natürlich unterstützt in finanziellen Aspekten, aber die Strategie, die kam von bottom-up. Also sie kam immer von uns
dann zu dem Zeitpunkt. Ja.
Genau.
Und dann?
Naja, wir sind jetzt in einer Global Transformation. Also du hast, wir sagen ganz viel GULP, aber es ist ja Randstad Professional seit 1.7. letzten Jahres, Rebranding, was auch aus meiner Sicht Sinn macht, weil wir weltweit, also musst dir vorstellen, André, wir sind ja in 39 Ländern präsent. Ja, und natürlich macht es Sinn, wenn du diese Mittel in eine Brand steckst, als in, sag ich mal, 30 bis 40. Gibt es vielleicht andere Meinungen da draußen, was Marktsegmentierung und so weiter angeht, aber in eine Brand zu packen, so dass ein Kunde und Talent dich immer identifizieren kann als eins, macht natürlich aus unserer Sicht Sinn. Und da haben wir gesagt, okay, das machen wir unter einem Brand Randstad. Und wir haben dann 4 Spezialisierungen ausgerufen. Operational, was du in Deutschland unter Blue Collar kennst.
Ja.
Professional, was du unter White Collar kennst. Wir haben Digital, das ist unser weltweiter IT, Outsourcing, Nearshore, Offshore, Komplettanbieter. Und Enterprise für das International Business und darunter auch
Sourceright. Also so große Accounts.
Genau, so große Accounts,
genau. Okay. Und was wächst am meisten im Moment?
Oh, gute Frage. Also was am meisten wächst, ist tatsächlich, weil du in der Konzernstruktur immer Stabilität hast, ist, sage ich mal, was am meisten nicht abbaut, ist Enterprise.
Also sind okay, natürlich die falsch gestellte Konzern. Frage. Ja. Bei Moment, ich schaue, bei 45% Year-to-Year minus EBIT, das ist die richtige Frage, was performt am besten schlecht?
Ja, das ist eine legitime und faire Frage. Da bin ich im Enterprise und im Professional-Bereich.
Ja, kann ich mir vorstellen. Aber nochmal zurück zu dem Thema. Mir steht es natürlich nicht zu eurer Unternehmensstrategie zu kritisieren, aber jeder von den White-Collar-Menschen, die jetzt, ich würde mal sagen, 9 von 10 White-Collar-Menschen, die gerade zuhören, sagen, GULP hat so eine starke Professional-Brand in Deutschland und GULP macht ja hauptsächlich Umsatz in Deutschland, gell? Und vielleicht ein bisschen in der Schweiz.
Richtig.
Ja. Die Wahrnehmung in Deutschland, möchte ich denn der Randstad nicht zu nahe treten, aber Randstad ist halt für alle in Deutschland Arbeitnehmerüberlassung. Und jetzt, ich stehe ja dafür ein, One Industry, ja, One Voice, bin ich total der Fan davon. Aber es gibt halt immer noch viele in Deutschland, die sagen, Arbeitnehmerüberlassung ist so ein Sklaventreibergeschäft. Ja. Das ist ja der Ruf der Branche leider, wo es total unberechtigt ist. Aber sich da dann ein Arbeitnehmerüberlassung-Titel und dann noch Experts dahinter, würde ich sagen, weiß ich nicht, ist es für Deutschland international die richtige Entscheidung, aber für Deutschland, spürt ihr das am Markt? Was sagen euch die Kunden?
Also ich war sehr positiv überrascht, ich sag mal, wie neutral bis positiv die Kunden es aufgenommen haben. Weil ich hatte meine Ängste. Weil ich weiß, GULP war eine starke Marke.
Ja.
Tatsächlich ist es einfach so, André, wenn wir, klar, international schaust du anders auf Randstad. Wenn du zum Beispiel in den USA schaust oder in Japan oder in APAC generell, ist tatsächlich eher Professional sehr bekannt unter Randstad, weil die in diesen Bereichen oder Segmenten stärker unterwegs sind.
Ja.
Deutschland, das geht zurück in den 60ern einfach, ist sehr natürlich gebrandmarkt mit Arbeitnehmerüberlassung. Aber wenn du dich mit Arbeitnehmerüberlassung auseinandersetzt, dann ist es ja so, dass wir oftmals zum Beispiel übertariflich oder höher als Mindestlohn bezahlen. Also wir haben es in der Covid-Krise gesehen, dass wir auf einmal ganz, ganz viele Kräfte eingestellt haben über Zeitarbeit, zum Beispiel im Bereich Medical oder im Healthcare-Bereich, weil sie bei uns mehr verdient haben als in den Krankenhäusern direkt. Ja, also ich möchte jetzt einfach nur betonen, das ist immer so, es wird halt negativ aufgenommen seit den 60ern, weil das so Helfergeschäft ist, weil dass man mit Mindestlöhnen und Hilfskräfte einfach in Volumen, Großvolumen aufgebaut hat. Und da ist die Politik natürlich mit dran schuld, also über die Terminologie oder das Verständnis oder auch die Lobbyarbeit, die wir da machen. Ich würde zurück auf deine Frage sagen, es ist eine Aufgabe von uns in Zukunft. Wir haben eine demografische Wandlung oder Entwicklung, die uns nicht wirklich förderlich ist für alle Skillsets, die wir in Deutschland brauchen.
Ja.
Also wir gehen sehr stark davon aus, dass wir weiterhin mehr und mehr Menschen aus dem Ausland hierfür Gewinn rekrutieren müssen. Aber auch in Deutschland die jüngeren Generationen. Und da ist es unsere Aufgabe natürlich, diese Brand Recognition zu stärken unter dem Aspekt, egal in welcher Branche oder in welchem Bereich du unterwegs bist, ob Blue Collar, ob White Collar, ob im Digital-Bereich, diese Bekanntheit einfach herzustellen.
Mhm.
Und ja, wir sind am Anfang. Das ist eine große Aufgabe, diese Marke zu stärken in Deutschland.
Gut, jetzt muss ich meine, es ist so interessant, dass ich hier gleich voll auf Randstad eingestiegen bin, aber ich will ja eigentlich noch ein bisschen was zu deiner Person erfahren. Das ist ja ein elementarer Teil dieses Podcasts, bevor wir Randstad grillen über ihre strategischen Entscheidungen oder Nicht-Entscheidungen. Erzähl mir doch nochmal bitte zu deiner Person, wenn du jetzt Revue passieren lässt, was war das High and Don't Light in deiner Karriere?
Also Highlight, würde ich sagen, ist natürlich, als ich eingestiegen bin, mitten in der Krise. Du kennst vielleicht diese Szene Wolf of Wall Street, der geht zu Wall Street am Tag, der, ne, also, als es dann die 86 die größte Wirtschaftskrise gab, zu dem ja. Zeitpunkt. So fühlte ich mich auch, also total motiviert zu Gulp. Und dann hieß es, okay, Wirtschaftskrise 2009. Es war für mich trotzdem ein Highlight, A, wie resilient unser Bereich war, trotz dieser Krise. Wir haben gesehen, teilweise 50%, 45% Rückgang Umsatz. Und wir sind 13% gewachsen in diesem Jahr. Für mich war das ein Highlight, aber persönlich war es 2012, als ich den Sprung in die Führung geschafft habe und gleichzeitig dann in demselben Kontext parallel unseren ersten DAX 40 Konzern als MSP gewonnen haben.
Aha, okay.
Das war für mich zu dem Zeitpunkt ein Highlight, weil wir ein Startup waren in vielen Bereichen. Dann gewinnst du so einen Vertrag. Ich weiß noch, die Kollegen aus Mannheim von Hays haben mich angerufen und haben mir gesagt am Telefon, wir wissen nicht, wie ihr es geschafft habt, aber herzlichen Glückwunsch. Das war tatsächlich dann der Satz. Und tatsächlich wussten wir nicht, wie wir es geschafft haben. Aber wir haben es geschafft und dann haben wir es wirklich von null auf aufgebaut.
Toll, tolle Geschichte. Ja, und auch fair, Geld von Hays anzurufen und zu gratulieren. Das ist ja, eine tolle Attitüde.
Sehr wertschätzend.
War das der Oliver Kömpf und sein Team damals noch? Oder wer war das?
Genau, das war sein Team, die mich da kontaktiert haben.
Schön. Und das Downlight? Hast jetzt verschwiegen wollen?
Ja, es gibt natürlich immer Höhen und Tiefen. Auch Business könnte ich 1000 Geschichten wahrscheinlich erzählen, aber ich glaube, mein Downlight persönlich, weil du mich persönlich fragst, war 2014, als ich einen schweren Brandunfall tatsächlich hatte. Hm. Und das war wirklich so, ne, also du hast ein zweites Leben geschenkt bekommen. Also du wachst im Krankenhaus auf aus einer künstlichen Koma und bin meinem Arbeitgeber damals dankbar, wie sie mich unterstützt haben. Und wie du dann wirklich innerhalb von Monaten den Weg zurückschaffst ins Leben auf der einen Seite, aber auch in den Job. Weil zu diesem Zeitpunkt war ja, sage ich mal, ganz, ganz viel los mit Aufbau von MSP und alles Mögliche, wo du 10-12 Stunden am Tag gearbeitet hast.
Goosebumps ist das, die Story.
Das war mein Downlight.
Ja, krass. Kann ich mir vorstellen. Gerade in unserer Industrie, gell, wo es so busy ist und eigentlich jeden Tag so viel passiert, dann über mehrere Wochen, Monate vielleicht draußen zu sein. Auch schon gutes Arbeitgeber-Commitment. Aber wir haben dich halt wahrscheinlich deine Stärken als Person gesehen, gell? Und auch daran geglaubt, dass es wieder zurückkommt.
Davon gehe ich aus und bin, wie gesagt, da dankbar für den Support zu dem Zeitpunkt.
Krasse Story. Also danke, dass du dir geteilt hast. Dann stellt sich die Frage, dieses Ereignis, wie hat es deine Balance von Gesundheit, Familie und Beruf verändert? Wie warst du davor? Wie warst du danach? Wie bist du heute?
Ja, davor war ich, der Job war Prio 1, also weit bei weitem. Also das heißt, alles hat sich danach gerichtet, alles andere wurde depriorisiert, teilweise vernachlässigt. Ja, das fängt dann damit an, immer weniger Kontakt zu Familie zu haben, zu Freunden. Oder du arbeitest so viel, dass Kollegen eher Freunde werden. Mhm. Ich denke, manche da draußen wissen, was ich meine. Es ist dann so, dass danach habe ich gemerkt, okay, das Leben kann kurz sein, ja, weil tatsächlich sind Freunde von mir bei diesem Unfall gestorben. Also ich habe nicht nur, dass es mir passiert ist, aber du hast Menschen verloren. Und dann siehst du einfach, wie kurz das Leben ist und schätzt Dinge anders. Du nimmst mehr Zeit qualitativ für die privaten Dinge. Und wie gesagt, du schätzt es einfach anders. Und du siehst den Job weiterhin als, du identifizierst dich damit und das ist auch wichtig. Aber das ist nicht alles. Und diese Balance verstehst du dann besser.
Mhm. Was würdest du jetzt jemandem empfehlen, der uns zuhört? Ich wünsche ja keinen so einen Schicksalsschlag, aber ich wünsche den Leuten die Realisierung, die so einen Schicksalsschlag hervorbringen kann und die Realisierung, die du jetzt durchgemacht hast. Was würdest du unseren Zuhörern jetzt sagen, um diese Realisierung zu bekommen, ohne so ein schlechtes Erlebnis zu haben? Was sollten die jeden Tag anders machen?
Ich denke, viele reden ja über Work-Life-Balance und in unserer Industrie und in unserer Branche ist Hard Work, gehört einfach dazu, jeden Tag. Get it done, steh auf. Jeder Tag ist anders in unserer Branche, sehr spannend. Ich würde einfach empfehlen, dass nimm dir einfach bewusst Zeit für dich, für deine Familie, für deine Freunde, was dir immer Energie gibt. Nimm dir bewusst Zeit, also block es, nimm es ernst, priorisier es und der Rest der Zeit arbeite einfach sehr, sehr hart, um weiterzukommen.
Toll. Guter Lifehack. Vielen Dank dafür. Bleibt denn dann noch Zeit zum Netzwerken?
Ja. Lass uns netzwerken.
Ja, aber tust du noch Netzwerken außerhalb deiner Firma? Oder wie netzwerkst du in deiner Firma? Weil du hast es ja dahin geschafft, da schafft man sicherlich Also du hast mir erzählt gehabt, der Richard hat dich gerufen gehabt. Da musst du ja auch den Richard irgendwann mal überzeugt haben, mit ihm genetzwerkt haben. Das gehört ja alles dazu. Es ist ja Skill, aber es ist dann auch Opportunity und dann ist es auch das richtige Netzwerk zu haben.
Ja, ich glaube, intern irgendwie, was ich nicht gut finde, ist jetzt irgendwie zu netzwerken mit Managern, nur um zu netzwerken, um beispielsweise zu sagen, hier bin ich, sondern immer mit einer konkreten Aufgabe zu verbinden oder wo du einen Vorteil bringst, also ein Projekt zu übernehmen oder eine Aufgabe zu übernehmen. Also da schätze ich bei mir in der Organisation sehr viele Manager, die das tun, aus Überzeugung, die sehe ich, ohne dass sie sich bei mir melden. Und dann ist das Interesse da zu netzwerken, um einfach zu fragen, hey, wie hast du es gemacht, um Synergien zu schaffen oder voneinander zu lernen. Mhm. Das Gleiche tue ich natürlich nicht nur intern, auf allen Ebenen, bis auf Consultant-Ebene, sondern auch Menschen, die uns verlassen, habe ich auch ein Interesse daran, dran zu bleiben, einfach zu verstehen, wie geht die Reise weiter, weil die Welt ist sehr klein. Manche kommen auch zurück, manche nicht.
Ja.
Aber dann auch mit Gleichgesinnten von Mitbewerbern. Und darüber hinaus bin ich, André, wir reden immer wieder über das Thema UPSCO und Networking, bin ich momentan sehr fokussiert auf politischer Ebene mit unserem Bundesverband in Berlin für selbstständige Wissensarbeit. Da ist dann auch so ein Networking-Ziel im Sinne der Gemeinschaft, um unsere Branche im Freelancing-Bereich einfach voranzubringen.
Mhm. Ja, macht ihr einen sehr guten Job. Wir waren letztens bei Carlos in Berlin. Können wir ja gerne, schreibe ich mir nochmal Stichpunkt aus, Zukunft der Freiberuflichkeit unter der neuen Regierung. Dann würde mich deine Meinung interessieren. Eine private Frage. Was wissen die meisten Leute nicht über dich?
Oh, was wissen die meisten Leute?
Was würde deine Frau oder deine Kumpels über dich sagen? Was ist so eine Marotte oder Spezialität, was du machst, was andere nicht so machen? Was ist?
Ich bin jemand, der sehr, sehr, sehr viel Spaß haben will. Also kann ein Beispiel geben. Also ich habe Freunde seit der Highschool, mit denen wir sehr engen Kontakt halten. Einer wohnt in Berlin oder hat in Berlin gewohnt, bester Freund. Wir sind alle sehr seriös im Job, Management und so weiter. Aber außerhalb haben wir Spaß. Also wir waren bei der WM in Berlin gegen Spanien und dann haben wir uns als spanische Bullenkämpfer gekleidet, sind dann ins Stadion. Und das hat für so viel Aufsehen gesorgt, dass wir dann tatsächlich aufgenommen worden sind und auf jede Nachrichtensendung in USA wurden wir dann eingeblendet als WM-Symbolbild.
Okay, jetzt habe ich gerade den Transfer dringlich hin. Hat Amerika gegen Spanien gespielt oder wer hat gespielt? Auch Deutschland oder?
Nee, das war Spanien gegen Kroatien in der letzten WM.
Okay. Und da habt ihr euch als Stierkämpfer verkleidet?
Genau, richtig.
Was war die Intention?
Einfach mal anders zu sein, einfach mal witzig zu sein, einfach mal Spaß zu haben.
Und irgendjemand war der Stier und der andere war der Stierkämpfer, oder?
Nee, wir waren alle als Stierkämpfer gekleidet,
okay,
zu viert. Und das ist etwas, was vielleicht man im Business bei mir nicht sehen würde, dass man auch einfach mal witzig sein kann.
Ja, alles klar.
Man sieht mich immer so im Anzug und seriös. Aber
und das macht ihr öfters? Geht ihr auf Fußballspiele und verkleidet euch witzig?
Ja, nicht nur. Die Kernbotschaft dahinter ist einfach auch mal Spaß haben im Leben, ja, und einfach mal ein bisschen jung bleiben. Ich bin jetzt 41, also ich würde behaupten, ich bin noch jung. Aber einfach mal außerhalb ein bisschen crazy sein. Tut gut. Tut der Seele gut, tut der Freundschaft gut.
Ja, auf jeden
Lachen
Fall.
Lachen ist gut.
Ach, Lachen ist immer gut, ja.
Und übrigens, es war die EM. Sorry, ich sagte jetzt die WM, aber es war die EM in Deutschland.
Okay. Und gibt es dann noch ein Foto?
Gibt es, ja. Kann ich dir schicken.
Packen wir das in die Shownotes rein.
Können wir machen, ja. Nehme ich mit auf.
Ja, sehr gut. Dann lass uns jetzt mal über Randstad. Ich sage immer Randstad, aber ihr sagt?
Randstad. Das ist der englische Begriff, genau.
Oder der niederländische. Oder
der niederländische.
Genau. Randstad.
Da sagst du nicht Stadt, sondern Stadt.
Stadt. Randstad. Jetzt hast du mir erzählt, dieses Randstad Professional, das habe ich ja gar nicht so richtig durchgeleuchtet gehabt. Da habt ihr jetzt alles Professionals und Experts zusammengezogen. Ich habe den einen Kollegen da vom Perm getroffen, in Düsseldorf.
Ja.
Und jetzt natürlich das Gulp-Contracting-Geschäft. Und das MSP-Geschäft habt ihr, das MSP-Geschäft habt ihr im anderen.
Genau, also wir haben unter dieser Spezialisierung haben wir natürlich auch spezialisiert. Also ja, das heißt Skill-fokussiert.
Ja.
Und hinter dem Skill hast du alle Vertragsarten, die du dann anbieten kannst.
Ja. Ja,
also wir haben IT, wir haben Engineering, wir haben Life Sciences, wir haben Office oder Finance.
Ja.
Ja. Und dann haben wir nochmal zusätzlich ein Vertical Randstad Talent Consulting.
Aha.
Das sind unsere Personalberater, also die ausschließlich Perm-Geschäft machen. Also die spezialisieren sich da deutschlandweit eher in den Höhersegmenten unterwegs, das Executive Headhunting. Und dann haben wir natürlich auch noch die das Business rund um MSP und RPO. Mhm. Das nennen wir Talent Solutions.
Ja.
Und das ist quasi alles, was wir in Deutschland machen, also nationale Konzepte. Und dann hast du mit Sicherheit gehört, Randstad Sourceright, ja. Das ist unser globaler Partner, also ja. Wo du globale Programme aufziehst.
Verstehe ich. Wie viele Mitarbeiter hat Randstad in Deutschland? Randstad?
Sollten so um die knapp 2500 sein.
Und jetzt muss man keine genauen Zahlen sagen, aber wie groß ist dieses Professionals-Arm davon? Oder wie viel Prozent davon?
Noch keine 50%, aber schauen wir mal, was die Zukunft bringt, wenn wir wachsen.
Okay, habe ich verstanden. Also Professionals hat unter 25% Anteil an Gesamtarbeitnehmer.
Genau, also von dem Gesamtmitarbeiterstamm sind es noch unter.
So circa ein Viertel, ein Fünftel.
Genau.
Pi mal Daumen. Wir sagen keine konkreten Zahlen. Kann man ja im Geschäftsbericht wahrscheinlich nachlesen. Was du vorhin übrigens gesagt hast, habe ich festgestellt, als ich den Geschäftsbericht von Hays gelesen habe, dass Hays in Deutschland ja sehr stark White-Collar-Contracting ist, aber im globalen Kontext dann gar nicht. Also nicht so mit einem starken Fokus. Ja. England macht dann auf einmal auch viele Blue-Collar. Also in Hays würde in Deutschland keinen Forklift-Driver vermitteln, ja. In UK schon.
Ja.
Hängt das, denkst du, auch mit dem MSP-Geschäft zusammen? Weil MSP ist ja farbenagnostisch. Wenn du MSP machst, löst du das Problem des Kunden, das Rekrutierungsproblem. Und das geht dann von Forklift-Driver bis SAP-Berater, oder?
Ja, richtig, genau. Genau. Und ich denke, dass das eventuell ein Grund ist, warum Hays in dem Blue-Collar-Bereich unterwegs ist. Mhm. Wenn du ein MSP holistisch ansetzt, dann kommen unterschiedliche Vertragsarten mit rein. Dann wird konsolidiert auf Lieferantenebene. Und eben, wenn du im White-Collar-Bereich konsolidierst, gibt es natürlich, wenn das gesteuert ist von Procurement oder von HR, oftmals dann die Anfrage, hey, wir haben aber auch hier eine Blue-Collar-Population, können wir die auch bitte mit aufnehmen, weil sie teilweise auch von den gleichen Lieferanten auch zur Verfügung gestellt wird.
Ja.
Kann mir vorstellen, dass Hays dann von der Seite her gesagt hat, okay, dann bauen wir auch ein Delivery auf, um da mitzumachen.
Ja. Jetzt warst du ja auch in diesen, wir sagen dazu Outsource, aber es ist vielleicht ein bisschen verwirrend, in dem MSP-APO-Geschäft. In der Schweiz wart ihr sehr erfolgreich in den letzten Jahren, gell? Ihr habt gerade von der Hays den Roche-MSP abgenommen, oder?
Ja, das ist richtig.
Den habe damals ich noch angebahnt, für die Hays zu gewinnen, 2009.
Ich hoffe, du musst deine Provision jetzt nicht zurückzahlen.
Nee, ich habe damals schon keine bekommen, weil Hays hat so gut mit dem Steigerungsmodell so gut wie gar keine bekommen gehabt. Also weil null zurückzahlen ist immer noch null. Nee, das war nur ein Spaß, sorry an die Hays-Kollegen. Aber ich bin genau da rausgegangen, als es angefangen hat zu fliegen, so blöd wie ich bin. Ja, du siehst auch da wieder eine Entscheidung anders gemacht. Aber was ich sagen wollte, und da auch noch ein paar andere in der Schweiz habt ihr gewonnen, gell? Was macht ihr denn da richtiger? Böse Zungen sagen, ihr geht über den Preis, aber was würdest du sagen?
Preis definitiv nicht, weil wir verlieren wegen dem Preis. Also ja? Es gibt andere, die da eher aggressiver unterwegs sind. Okay. Es geht um ein Versprechen, wie du von, ich sag mal, MSP 1.0, 2.0, wo auch immer du bist,
ja?
Um da wirklich den Kunden zu zeigen, wo er hinkommen kann.
Ja?
Also wirklich Innovation in der Zukunft. Also wenn wir über Total Talent sprechen, und das ist halt etwas, was wir können, weil wir in allen Bereichen unterwegs sind, dass du quasi das zusammenziehst als 360-Grad-Bild und dem Kunden einfach aufzeigst, pass auf, so sieht eine Total Workforce Strategy aus von allen möglichen Seiten. Und ich glaube, dass wir uns es einfach gelingt, dem Kunden auf höhere Ebenen, Management-Ebenen, dieses Bild zu zeigen, diese Vision, es auch zu festigen, aber auch erklären, wie du dahin kommst. Weil natürlich kommst du nicht von heute auf morgen. Auch wenn du einen MSP übernimmst, sieht die Welt dann erstmal nicht anders aus. Sondern du startest da und dann geht es um eine Journey, die du mit dem Kunden gemeinsam hast.
Ich bin ja der klassische Staffer, habe mit MSP, außer dass ich die irgendwie mitpitchen dürfte mit Oliver Kömpf und so Kollegen, nicht so viel zu tun gehabt. Was sind die kritischen Erfolgsfaktoren in einem MSP, dass der erfolgreich wird oder dass er nicht erfolgreich wird?
Also wichtig ist auf jeden Fall, dass du ein Buy-in hast vom Management, vom Kunden. Also wenn der Kunde mit dir gemeinsam Commitment zeigt, dass gewisse Prozesse implementiert werden, umgesetzt werden, die Kommunikation stimmt im Unternehmen. Das ist sehr, sehr wichtig. Also ja. Alignment mit dem Kunden, mit dem Management, bis Top-Management.
Auf allen Ebenen wahrscheinlich.
Auf allen Ebenen, genau.
Procurement ist das eine, Line-Manager ist dann nochmal das andere wahrscheinlich.
Genau, es sind immer schön zwei Welten, die unterschiedliche Interessen haben. Das zum einen. Zum anderen, du brauchst natürlich die Technologie. du brauchst die Partnerschaften, ne? Da sind wir wieder beim Netzwerken, da brauchst du natürlich die Unternehmen und du brauchst natürlich auch die richtigen Mitarbeiter in deinem Team, in deinem Account-Team, um das auch aufzubauen. Also das heißt, Know-how ist auch natürlich wichtig. Du kannst nicht irgendwie das A-Team schicken für die Verkaufsphase und dann schickst du ein junges Team rein, die das managen soll.
Die Mannschaft.
Ja. Genau.
Ja, das geht nicht.
Das geht nicht, genau.
Wir hatten letzten November bei ABSCO so eine gemeinsame Veranstaltung. Es gibt ja ABSCO Deutschland für die Staffing-Unternehmen, ABSCO Outsource, um diesen ganzen MSP, APO-Arm abzudecken. Und da hatten wir eine gemeinsame Veranstaltung. Und du hast halt schon gesehen, und das sehe ich immer noch, das habe ich auch vor 3 Jahren, wo wir schon mal so eine Veranstaltung gesehen, dass die Staffer immer noch sehr gereizt, sage ich mal, auf das Thema MSP, Kontrollverlust, Blindgeschäft. Also du hast es wahrscheinlich 100.000 Mal in deiner Karriere gehört. Ich brauch's dir nicht sagen. Warum ist es so? Ist es berechtigt? Und wie sieht die Zukunft aus?
Naja, aus Staffing-Sicht, aus Delivery-Sicht ist es so, ich gehe in einen Kunde rein und akquiriere und hole meine Aufträge oder meine Anfragen ab. Und dann kommt so ein böser MSP und sagt, hier Chinese Wars, also erstmal kein Vertrieb, sonst fliegst du raus, genau, dann gibt es so diese geht gleich mit einer Drohung los, genau, gibt sogar eine gelbe Karte, eine rote Karte, es gibt einen Ausschluss für 6 Monate oder 1 Jahr, also habe ich schon alles gesehen. Ja. Natürlich ist das etwas Unschönes, ja, und das kommt auf die Perspektive an. Bin ich jetzt der einzelne Staffer, der einfach da rein will, oder bin ich der MSP, der jetzt den Kunden erstmal abschirmt, damit der Kunde sich konzentrieren kann auf sein Kerngeschäft und du die Lieferanten steuerst und ne, also einfach bessere Bedingungen aufstellst im fairen Mitbewerb.
Ja.
Das, ich glaube, ist immer die Frage, aus welcher Perspektive.
Ja. Und dann verkauft ihr so neutral MSPs oder mit immer großen Eigendelivery-Anteil?
Es soll mir bitte ein Unternehmen da draußen erklären, wer neutral ist. Also neutral MSP aus meiner Sicht gibt es nicht. Es gibt, natürlich musst du compliant sein bei dem Kunden. Das heißt, dass du, wenn du als MSP bist, dass du compliant bist, indem du niemanden bevorzugst, auch nicht deine eigene Firma.
Ja.
Aber natürlich hat jedes Unternehmen, was MSP anbietet, auch ein Eigeninteresse, auch wir, natürlich unser Delivery zu erhöhen. Das,
glaube ich, steht auch. Also du sagst, es gibt keinen Neutral MSP Anbieter, weil ich kenne so viele Leute, die sagen, wir machen Neutral MSP. Ist das alles nur Verkaufsschnack dann?
Naja, hinter einem MSP-Unternehmen steckt meistens auch eine Staffing-Seite.
Gibt es welche, wo es nicht ist?
Ganz, ganz wenige. Ganz, ganz wenige. Es gab früher natürlich so Unternehmen wie Kelly. Aber die haben mittlerweile auch, also jedes Mal, wenn du reinguckst, siehst du irgendwo irgendeine Staffing-Einheit auf der Welt irgendwie angedockt. Deswegen ist mein Glaubenssatz, also es gibt keinen neutral MSP, der jetzt nur MSP macht, um neutral zu sein. Es gibt immer auch wirtschaftliche Interessen dahinter.
Und will ein MSP dann über den MSP verdienen oder über das Delivery?
Das kommt darauf an, wie ein Kunde das aufsetzt. Es gibt Kunden, die sagen, wir wissen, dass du in einem Bereich sehr gut auch beliefern kannst. Und dann gibt es Commercial Agreements, die für beide Seiten Vorteil sind, wo du natürlich mit mehr Volumen dann auch deine MSP-Dienstleistung kompensieren kannst.
Ja.
Und es gibt welche, wo Kunden sagen, nee, wir wollen auch deine Lieferanteneinheiten nicht bevorzugen. Also jeder soll fair behandelt werden. Dann gehst du als MSP rein, musst natürlich deine Commercials so aufbauen, dass diese MSP von selbst sich finanzieren kann.
Ja. Und jetzt warst du global unterwegs, du wirst mir wahrscheinlich recht geben, wenn ich sage, dass in Deutschland das MSP-Geschäft noch eigentlich stiefmütterlich unterwegs ist im Vergleich zu anderen Ländern, in England beispielsweise, wo fast jedes große Unternehmen ein APO oder MSP in irgendeiner Form am Laufen hat. Ist es so?
Absolut. Also ich sehe teilweise zu England, also UK oder USA, 10 bis 15 Jahre dazwischen.
Ja.
In der Maturity, also in der Entwicklung.
Genau. Ich sage immer so, England ist für mich immer 6 bis 8 Jahre, aber wahrscheinlich im MSP dann 10 Jahre. Ist das eine deutsche Mentalität oder woran liegt's?
Ja, das ist schon, und das muss ich oder darf ich vielleicht so einfach so auf Deutschland sagen, dass wir sind da sehr konservativ, haben immer Kontrollverlust, Ängste, was rauszugeben. Und das sind integrale Punkte eines Unternehmens, was du rausgibst. RPO gibst du deine HR-Prozesse raus, im MSP deine Einkaufsprozesse. Und ich glaube, es ist schon ein Mentalitätsthema, so etwas abzugeben und nicht in Kontrolle zu sein.
Weil Schweiz ist ja wesentlich weiter im MSP-Geschäft als Deutschland, oder?
Ja, du wohnst in der Schweiz,
oder?
Warum bist du in der Schweiz geblieben? Weil gefällt dir die Mentalität wahrscheinlich?
Nicht wegen den, also ich bin wegen vielen Sachen in der Schweiz, aber nicht wegen dem Anteil am MSP-Geschäft am Gesamtmarkt. Aber ich habe mal gehört, in England, ich glaube, 50% oder 60% aller externen Positionen, die Staffer besetzen, werden über MSPs besetzt.
Ja.
Das ist ja eine wahnsinnige Zahl. Was ist in Deutschland?
Müsste ich nachprüfen, also ob wir eine Studie haben, aber Bauchgefühl wäre unter 25%.
Ja, ich hätte 10 bis 20 wahrscheinlich geschätzt. Gute. Schon krass. Ja, und das kommt ja auf uns zu, oder? Das wird in Deutschland neben den ganzen Automatisierung, KI-Ding, MSP und APO, glaube ich, wird in Deutschland ähnlich stark werden wie in England irgendwann mal, oder?
Das glaube ich auch. Also du siehst natürlich, dass die Anzahl der MSP-Ausschreibungen steigt und dass immer mehr Unternehmen sich damit auseinandersetzen. Definitiv. Also ja. Ich glaube schon, dass das Volumen steigen wird.
Okay, dann erzähl mal jetzt, Robert, Randstad Professionals, was ist die aktuelle Herausforderung und wo geht die Reise hin?
Ja, die aktuelle ist natürlich Global Transformation. Ja, also wir auf technologischer Basis globalisieren wir auch. Also eine Plattform, egal ob im Frontend, Midend, Backend, also alles wird globalisiert.
Wow, habt ihr schon Technologie-Plattform ausgewählt?
Haben wir, ja. Ich habe keine Freigabe, ob ich darüber sprechen darf, welche, aber es ist eine bekannte, die du standardmäßig einkaufen kannst und dann weiterentwickelt wird.
Fängt mit B an, hört mit N auf?
Nicht ganz, aber wie dem auch sei.
Aber ist es Salesforce oder Microsoft passiert?
Es ist Salesforce-basiert. Das kann ich natürlich sagen. Aber nein, ist ja kein Rocket Science oder so. Aber was natürlich dafür spricht, ist, eine Plattform zu kreieren, wo du als Global Player auch zum Beispiel dein Talent besser bündeln kann. Ja, wir haben darüber gesprochen, dass wir ganz viel Talent in Deutschland brauchen, auch außerhalb von Deutschland. Und das bringt uns dann, versetzt uns in die Lage, auf eine Talent-Plattform, eine Community-Sourcing-Bewegung zu stärken. Und auf diese Roadshow, die du ansprichst, wo wir aktuell unterwegs sind.
Aber nochmal einen Moment. Und ja. Du hast Front, Middle und Backoffice.
Genau.
Also er macht dann mit diesem System macht er auch dann eure vorbereitende Lohnbuchhaltung für Arbeitnehmerbelastung.
Richtig, genau, alles.
Crazy. Also kein Landwehr mehr, kein Spruf.
Naja, es wird mit Sicherheit landesspezifische oder gesetzliche Vorgaben werden natürlich berücksichtigt, aber es wird eine Plattform geben. Wir wollen einen End-to-End-Prozess haben.
Ja, aber die Frage ist, in der Arbeitnehmerüberlassung springst du dann nochmal auf eine andere Plattform, um die vorbereitende Lohnbuchhaltung zu machen oder schaffst du es dir auch?
Da bin ich jetzt nicht auf der Seite so tief drinne. Das ist eine gute Frage, werden wir sehen, aber natürlich müssen regulatorische Vorgaben eingehalten werden.
Es sind auf jeden Fall, ich habe mal so eine Umfrage gemacht im Absco-Netzwerk, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, 3 Jahre, wie viele Medienschnittstellen hat und die durchschnittliche Medienschnittstelle, also vom System zu anderen System, rat mal.
Wahrscheinlich so um die 30, 40.
Nee, 9. Aber 9 ist auch schon krass, finde ich.
Ja.
Also wenn du mir vorstellst, wir hatten damals Bullhorn und dann hatten wir Swoof und dann hatten wir noch das und dann druckst du ein Placement-Sheet aus bei Bullhorn, um das dann in Swoof einzugeben, um die vorbereitende Lohnbuchhaltung zu machen. Das ist crazy.
Das ist crazy, ja.
Das ist richtig crazy. Und es gibt wohl viele Unternehmen, die das noch genauso machen. Deswegen, wenn du sagst, eine Plattform, die alles anbietet, das hört sich so ein bisschen an wie der Holy Grail of the Recruitment Business.
Ja, wir sind sehr ambitioniert.
Okay. Ja, sorry, das war das eine und das andere?
Naja, wir haben, wie gesagt, wir wollen natürlich wachsen in den unterschiedlichen Bereichen. Das heißt, die Herausforderung ist natürlich die aktuelle marktwirtschaftliche Lage, um da jetzt einfach nach der Stabilitätsphase dann wieder zu wachsen. Also das sind so die zwei Herausforderungen.
Ja.
Auf der technologischen Seite bekommen wir von Mitarbeitern, ich denke, die Fragen kriegst du auch oft gestellt, rund um AI,
ja.
Was da gerade passiert. Also auch da sind wir sehr, sehr, sehr fokussiert unterwegs, was AI angeht.
Vor kurzem hatte ich einen Gast, der arbeitet für die GI Group. Und GI Group ist ja auch aus dem Blue-Collar, hat jetzt Kelly gekauft und hat auch einen White-Collar-Arm mit Grafton. Er hatte mir erzählt, eine große Herausforderung ist die Harmonisierung der Gehaltslandschaften zwischen den klassischen Temp-Vertrieblern, die in der Fläche sehr stark sind, und wir White-Collar-Vertriebler sind ja sehr stark überregional in der Tendenz unterwegs gewesen. Früher konntest du IT-Contracting von München oder Mannheim ganz deutschlandweit machen, während ein Arbeitnehmerüberlasser sehr stark am Kunden in Würzburg, in Bamberg war.
Ja.
Ist es auch eine Herausforderung für euch?
Ähnlich, allerdings ist es so, bei uns sind die Consultants in den Business Units, dürfen die alle Vertragsarten anbieten. Das heißt, was wir da meistens sehen, ist, innerhalb des Teams wird das dann meistens so organisiert, dass 1, 2, 3, 4 eher auf Contracting fokussiert sind und andere auf Arbeitnehmerüberlassung. Also es ist immer, kommt drauf an, welche Region, welche BU, welche Kundenlandschaft.
Okay.
Aber bei uns ist es alles integriert in One Team mit einem, sag ich mal, Gehaltsmodell, und damit kompensieren wir oder wir gehen auf individuelle Budgetierung und können es dadurch besser steuern.
Okay, spannend. Dann lass uns jetzt nochmal schnell über die Branche reden, die Branche, die uns sehr am Herzen liegt. Du bist ja beim ADSW aktiv, hast du gesagt, oder beim Verband für Selbstständige Wissensarbeit, beim Carlos. Politische Lobbyarbeit, wie siehst du da die Zukunft? Werden wir endlich Freiberuflichkeit aus dem grauen Bereich in eine Rechtssicherheit bekommen, wo kein Statusfeststellungsverfahren alle 4 Wochen droht und starke Unsicherheit? Weil ich meine, du hast einen amerikanischen Background und ich habe eine Studie gelesen gehabt, die jetzt gesagt hat, ich weiß nicht, ob so 100%ig richtig ist. In Amerika habt ihr auch 2 Modelle, glaube ich, oder ja. Freelance-Modelle. Aber die sagt in Amerika, die Erwerbsgesellschaft ist über 50% flexibel. Also nicht mehr das klassische Festanstellungsverhältnis. Und in Deutschland haben wir hier irgendwo 350.000 Freiberufler. Denkst du, die unsere neue Bundesregierung wird da einen Change-Prozess hinbekommen, was Freiberuflichkeit angeht?
Also die Hoffnung ist groß. Ich bin in unserer Branche sind wir meistens so, du willst Quick Results haben, du willst schnell zum Ergebnis kommen. So sind wir einfach jeden Tag gepolt. Und wenn ich dann politisch mit Carlos Frischmuth und Kollegen dort sitze, mit den Politikern und unterschiedlichen Interessenvertretungen, wird es mir manchmal schon ein bisschen schlecht. Ja, weil du willst Results und dann sitzt du mit Politikern zusammen, die einfach nur Fingerpointing machen auf die anderen. Ja. Und irgendwie gefühlt kommen keine Ergebnisse dabei rum. Tatsächlich ist es so, 40% der Arbeitswelt in den USA ist heute flexible, also im Sinne von selbstständig, 40%. In Europa sehen wir knapp 15%, also genau 14,7%. In Deutschland unter 10%. Und was du da siehst, ist gerade mit den STEM oder mit den MINT-Bereichen, siehst du über 50% dieser Bereiche im Freelance-Bereich. Also was will ich damit sagen? Also Deutschland braucht Freelancing. Wir brauchen Freiberuflichkeit. Wir brauchen Flexibilität. Wir brauchen Menschen von außerhalb Deutschland, die uns hier helfen in diesen Bereichen. Die Politik muss aktiv werden. Also keine Frage, ob sie es werden. Natürlich verfolgen wir die letzten Sondierungsgespräche und auch die Verträge, die Koalitionsvorlagen. Du siehst, zumindest Freelancing ist dabei. Aber dann geht es um Positivkriterien. Es geht um Rentenversicherungspflicht und so weiter. Ja. Und du siehst, wir haben dann natürlich, sehen wir die Schrift blau und rot, was CDU will, was SPD will. Und ich hoffe nur, dass die CDU sich ein bisschen mehr durchsetzt bei dem Thema.
Weniger Gewerkschaftshandschrift, mehr Unternehmerhandschrift, meinst du?
Richtig.
Ja. Bleibt uns zu hoffen. Knock on wood, würde ich an der Stelle sagen. Mir geht's ja ähnlich wie dir. Ich war mal politisch tätig, fand es sehr frustrierend, selbst in der Politik tätig zu sein. Und noch frustrierender ist es, zuzugucken, wie behäbig Entscheidungsbildungsprozesse sind, ja, und was geopfert werden muss, um was anderes zu erreichen. Ja, es ist ja nicht sehr wenig, was ich mir wünschen würde. Wir denken zum Wohlstand des Landes und verändern jetzt diesen Punkt zu diesem Punkt, sondern dann ist das Politik besteht daraus, okay, wenn wir das machen wollen, was kannst du mir dafür geben? Interessensgruppen ausgleichen und mehr will ich dazu auch gar nicht mehr sagen, sonst rede ich mich wahrscheinlich in Rage und das ist für das Podcast-Format dann nicht so vom Vorteil.
Nein, wir sollten gute Laune behalten.
Unbedingt. Ja, bevor wir in die Schnellfragerunde starten, ich weiß, ihr seid kein ABSCO-Mitglied, aber wir arbeiten ja dran, aber ich muss dich trotzdem fragen, hast du schon einen schönsten ABSCO-Deutschland-Moment gehabt?
Mit dir, also das Kennenlernen mit dir war sehr schön, André. nein, also ich war noch nicht auf ein Networking. ich war noch nicht auf ein Networking-Event. Muss ich nachholen. Ja, wir haben uns in Wiesbaden verpasst auf der Recruiting-Messe. Ja. Da habe ich Vertreterinnen geschickt, aber das nächste Mal bin ich gerne dabei.
Und dann sehr schön.
Können wir auch mal.
Kommst auch bei den ABSCO Awards for Excellence am Vorabend vorbei.
Sehr gerne.
Tolles Format.
Schick mir die Daten.
Kriegst du sofort. Gut, dann sind wir fast am Ziel. Robert, ich hoffe nach der Schnellfragerunde, dass ich dann Rob sagen darf.
Darfst auch jetzt schon.
Danke, ich habe es geschafft, liebe Zuhörende. Dann kann ich ihn ja jetzt grillen, den Rob. In der Schnellfragerunde darfst du nur antworten, was ich dir vorgebe oder ja oder nein. Keine ausschweifenden Antworten. Und wir schießen los. Work-Life oder Work-Life?
Work-Life.
Was ist der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast?
Versuch's einfach und wenn ein Fail kommt, dann steh auf und mach weiter.
Welche Vertragsart schlägt in dein Herz? Temp, Perm oder Contract?
Contracting.
Warst du schon mal Top-Biller?
Ja.
Wie viel hast du da gebildet gehabt?
Knapp 800.000.
In was für einer Vertragsart?
Contracting.
Also net für Income im Jahr 800.000.
Genau.
Mit wie vielen Recruitern?
Es waren zwei, die mir da geholfen haben.
Wie viele Runner?
Es waren über 100.
100?
Mhm.
Und dann nur 800.000 Netfee?
Ja, du darfst eine Sache nicht vergessen. Dabei waren auch sogenannte Konsolidierungen.
Ja.
Also wo du quasi das Thema Brokerage machst.
Ah, wo du Runner übernimmst für
genau.
So eine Payrolling-Fee.
Ja, genau. Aber 50% waren davon selbst vermittelt.
Also 50 selbst vermittelt und 50.
Ja, knapp unter Brokerage. 50 waren es damals, ja.
Und für so ein Brokerage kriegt man dann
ganz wenig 3,50
Euro 50 in der Stunde.
Weniger.
1,50.
Nein, warte mal, die Konkurrenz hört zu. Also 5 Euro, mindestens
55 pro Stunde. Euro für Brokerage. Okay, aber in deren Richtung. Intrinsisch oder extrinsisch?
Extrinsisch.
Wow. Hunter oder Farmer?
Hunter.
Welchen Tipp würdest du deinem jüngeren Ich geben?
Akzeptiere nie den Status quo, sondern setz dich einfach ein für die Dinge, die du richtig findest oder glaubst. Setz es einfach um. Geh es an.
Das ist ein steiles Statement für jemand, der in einem Großunternehmen arbeitet, gell?
Ja, es ist mutig.
Mutig. Drücke ich dir die Daumen bei der Umsetzung. Wofür gibst du privat am liebsten Geld aus, außer dich als Stierkämpfer zu verkleiden?
Für meine Töchter. Für meine zwei beiden Töchter.
Und die haben teure Pferde, oder? Was machen die so?
Nee, noch nicht, zum Glück. Ich hoffe auch nicht. Aber für alle andere Dinge. Schöne Reisen und
schön. Ja,
alles, was das Leben schön macht.
Dein Lieblings-Recruitment-Spruch?
Boah, ich hab keinen.
So in Englisch?
Fast. Work hard, play hard.
Work hard, play hard, der Klassiker.
Der Klassiker, ja.
Gilt es heute noch?
Also, es kommt darauf an, mit welcher Generation ich spreche, aber generell ja, sollte es gelten, ja.
Weil play hard wollen ja viele heute gar nicht mehr so richtig, gell?
Ja, es ist traurig, ne? Also sehe ich auch, dass immer die Afterwork, Networking und Partys, also die gehen weiter runter. Alle wollen nach Hause.
Ja.
Alle haben zu tun, das ist schade. Ja,
ich sag's dir ganz ehrlich, eine Observation von meinen Upsco-Netzwerk-Events sind lauter alte Hasen. Jetzt, klar, meine Zielgruppe ist in C-Level in den Unternehmen, ja, aber unser Netzwerk-Event stehen ja auch den jungen Managern offen, aber die kommen nicht so auf Netzwerk-Event, die wollen das nicht mehr, die verbringen dann lieber die Zeit privat woanders. Kann ich auch verstehen,
ja.
Aber ist natürlich für uns auch eine Herausforderung, wie kann man die catchen, ne?
Ja, schauen wir, ob das eine langfristige Entwicklung bleibt. Kann auch mit der Pandemie zu tun haben.
Schau mal. Seid ihr eher remote oder Office?
Remote.
Im Business, ja?
Im Business, genau.
Was habt ihr für eine Regelung?
Wir wollen, dass alle Mitarbeiter 2 Tage die Woche im Office sind.
Oh, das ist ja moderat.
Wir führen auch modern.
Und Location ist möglich?
Ja, ist auch möglich.
Das ist ja Traum. Fange ich gleich an. Wie viel muss man nach deinem Dafürhalten bilden, um ein erfolgreicher Top-Builder zu sein?
Ja, das kommt auf die Vertragsart an. Ne? Wenn ich jetzt nur im Perm-Bereich bin,
ja, sag mal Perm.
Ja, dann muss ich schon über 300.000 kommen.
Mhm.
Und Contract? Wenn ich dann Contracting bin, dann schon 750 aufwärts.
Nice. Und wie schafft ihr das in eurer Unternehmung, Top-Performer langfristig im Unternehmen zu halten?
Indem du diese Menschen eine Perspektive bietest. Ja, also wir sehen ja auch mit jüngeren Generationen, Gen Y, Gen Z, die suchen einen Employer for Life, nicht einen Job for Life. Und da musst du diesen Top-Performern auch einen Weg zeigen in der fachlichen Karriere, ja, mehr Verantwortung zu übernehmen. Oder es geht in Richtung Führung. Wobei ich dann irgendwann auch gelernt habe in den letzten 17 Jahren, dass nicht immer ein Top-Builder ein Top-Führungskraft ist. Ich glaube, das haben wir alle irgendwo gelernt im Management.
Ja.
Also das heißt, die Stärken erkennen, die Entwicklungsfelder erkennen und dann auf dieser Basis den Menschen begleiten in der Führung.
Alright. Nenn mir ein KI-Tool, was du jeder Staffing-Firma empfehlen würdest, das zu benutzen. Und sag nicht ChatGPT.
Randstadt.
Was ist das denn?
Das ist eine eigenentwickelte GPT-Lösung, die uns in der administrativen Entlastung unterstützt.
Okay. Also ihr habt quasi das ChatGPT-Modell für euch firmenintern nachgebaut, damit ihr da kein Compliance-Problem bekommt.
Genau, richtig.
Und darf ich das auch benutzen oder ist das nur für interne Mitarbeiter?
Du kannst jederzeit bei uns anfangen zu arbeiten.
Hast einen Job für mich. Sehr gut. Wenn du jemanden einstellst,
ja,
einen Kandidat, was ist der Top-Trade für ihr? Seine Qualifikation, seine Motivation oder dass er sich kontinuierlich weitergebildet hat?
B. Die Motivation.
Motivation. Alles andere kann man beibringen, sagst du.
Richtig.
Was ist das größte Missverständnis über unsere Staffing-Branche?
Das größte Missverständnis ist, dass die Menschen denken, dass Recruiting sehr einfach ist. Dass es dass wir einfach sehr, sehr viel Geld verdienen.
Zivilschutz.
Um einfach mal so ein Zivil, genau.
35.000 Euro.
Los. Genau, ja. Check, ja. Das definitiv. Ist das größte Missverständnis.
Definitiv. Wen aus der Branche würdest du gerne mal persönlich treffen, den du noch nicht getroffen hast?
Boah, ich habe viele Persönlichkeiten kennengelernt,
ja?
Und durfte ich tatsächlich spontan, weil wir nur darüber gesprochen haben, vielleicht den Florian. Wir haben es noch nicht geschafft, uns zu treffen. Müssen wir nachholen.
Florian, Gruß geht raus. Bitte treffen. Darf sich der Zuhörende mit dir auf LinkedIn vernetzen unter Stichwort Podcast?
Ja, sehr gerne.
Schön. Dann, lieber Rob, die letzte Message ist für dich. Was wolltest du unserer Branche schon immer mitteilen?
Ich glaube, unsere Branche bleibt einfach sehr, sehr wichtig. Ist essentiell wichtig für die Zukunft. Wir sehen, wie viel Volatilität wir haben, wie viel Change, wie viel Transformation. Und in all dem Gemängel und auch wirtschaftlich und in den unterschiedlichen Industrien bleibt Talent am wichtigsten. Das heißt, es ist unser Job, diese Menschen zu finden, zu rekrutieren, zu begeistern, zu halten. Und ich glaube, jeder da draußen, der in unserer Branche tätig ist, also seid stolz auf den Job. Es ist eine extrem wichtige Branche, in der wir sind. Und die wird zunehmend wichtiger, meiner Meinung nach. Also seid stolz, nehmt es ernst, erzählt jedem da draußen, was ihr macht. Und wir werden auch in Zukunft mehr Menschen dafür brauchen und gewinnen. Und ja, es bleibt spannend und es wird einen Wandel geben. Und ich wünsche allen da draußen sehr, sehr viel Erfolg. Und gemeinsam sind wir stärker.
Den Worten vom Rob kann ich nur beipflichten. Ich habe da ja eine schöne Präsentation, die heißt das Getriebeöl der deutschen Wirtschaft, was anhand der Zahlen von Lündog zeigt, wie wir der deutschen Wirtschaft nach der Corona-Krise wieder geholfen haben, in die Gänge zu kommen. Ja, wir haben über 50% der Festanstellungspositionen in dem Jahr nach der Corona-Krise besetzt. Normalerweise besetzen wir nur 20-25%. Wir sind Lebenslinienveränderer. Jeden Tag motivieren und bewegen wir Leute von A nach B zu ziehen, neue Jobs anzunehmen. Ohne uns wird die deutsche Wirtschaft nicht funktionieren. Und ich glaube, dafür stehen wir auch als Verband und alle Verbände, glaube ich, stehen dafür ein, dass wir stolz drauf können, diesen Job zu machen. Und es bleibt mir nicht mehr, als zu sagen, Rob, schön, dass ich zu dir Rob sagen darf und schön, dass du heute in dem Podcast von mir Recruitment on the Road gekommen bist. Dir, lieben Zuhörenden, wünsche ich dir ein gutes Geschäft. Bleib dran, auch in schwierigen Zeiten, extra Runde laufen. Alles wird gut. Ich sehe Licht am Ende des Tunnels und gute Leistung wird auch in schlechten Zeiten noch weiterhin vom Kunden belohnt. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Hinterlass uns ein Feedback, einen Kommentar, wenn es dir gefallen hat. Bis dann bei Recruitment on the Road. Das war schon wieder mit unserer heutigen Podcast-Folge Recruitment on the Road, dem Staffing-Podcast von ABSCO Deutschland. Produziert mit freundlicher Unterstützung der Lennox Group.